My name is Ralf Leonhard. I'm a journalist. The question is for Mr. Roy. I know examples from South America that indigenous communities, when asked if they wanted electricity, they refused because they said it's against our customs, and with electricity, television will come and all the vices that belong to modernity. Has it ever happened to you that a community refused to participate in your program?
We work with ground partners, and it's the ground partners we respect. And the ground partners are the ones who actually decide who are the women who should come to the Barefoot College. And in several indigenous communities in South America, in Suriname, we've had the conservation. Have you heard of? It's an indigenous community organization. We've never had someone who's refused, but we respect if some communities say that we don't want it. We don't force ourselves, but it has to be a whole community decision. And if the whole community decides that they don't want electricity, they don't want a conventional grid, then we respect that. But we've never had a case in our experience with indigenous communities all over the world, including the Pacific, including Africa, including South America, where there's been a case like that. You know, mobile phones have come everywhere, and they need power everywhere. And there are some places where they have to have it. Generator is not an answer. I think solar is the answer. Decentralized, demystified solar is the answer.
Dankeschön. Thank you for the answer. Gibt's andere Fragen, Anregungen? Bitte schön.
Mein Name ist Konate Salia, ich bin aus Burkina Faso. Ich werde auf Deutsch reden und hoffe, jemand kann übersetzen. Ich würde mit Mr. Roy eine Frage stellen. Ist es nicht ein Problem, dass man Menschen ausbildet oder bildet für ein bestimmtes Produkt und denen einen Titel Ingenieur gibt? Weil ich frage mich, wie kann jemand in 6 Monate von Analphabetismus zu Ingenieur werden.
Übersetzerin übersetzt noch.
Never underestimate the power of a grandmother. We have learned this in 80 countries around the world. If you respect traditional knowledge and skills, if you know and you show that you have confidence in them, they will never let you down. And they are capable of miracles. We've had courses from 2008 to 2016, and not one grandmother, including 16 from Burkina Faso, have failed. They have right now, the first barefoot training center is coming up in Burkina Faso with funds from the government of India. And the trainers will be the grandmothers who've been trained in India. We are the only organization that has a healthy disrespect for degrees. So if anyone who has a PhD or a master's, he's disqualified to come to the Barefoot College. Has to be a dropout or a cop out or a washout to come to the college because they have the power. They have the knowledge, they have the confidence. We don't have it because we've been through a formal education and we look down on people who can't read and write. This is, you know, Mark Twain said, never let school interfere with your education. School is where you learn how to read and write. Education is what you get from your family, from your environment, and from your community. Never had a failure out of 800 grandmothers, including Burkina Faso.
Thank you. Weitere Fragen, Anregungen? Bitte die Dame vorne, von mir aus gesehen rechts.
My name is Christine Lefebvre. I have a question to Mr. Roy. Are you also working in Nepal? Is my first question, yes? Yeah.
Yeah.
The second question is, 5 years ago, the Dalai Lama came to see you. Did he implement in his major projects, you know, this is the Tibetan children villages, did he implement your project there?
You know, visionaries and like Dalai Lama, Holiness, he was all for the Barefoot College, but it's the people below him who couldn't believe. They didn't allow him to implement. His Holiness had the vision, and he kept on telling everyone in Dalhousie that please adopt the Barefoot model. Yeah. And they said no, because they've just been educated in America and London, and they've forgotten how to improvise. They've forgotten how to work with the hands. They've forgotten how to have confidence in the very poor people who can make these miracles happen.
Maybe in Dharamsala, maybe not in Nepal, because he has his projects in many centers, yeah. Also in India, in many places of India.
I know.
Okay, thank you.
Mein Name ist Verena Rassmann. Ich arbeite für die Dreikönigsaktion, dort als Projektreferentin für Uganda. Und meine Frage geht an den Herrn Kahner. Die Dreikönigsaktion unterstützt ja einige der Projekte, auch die der Herr Demmelbauer zum Beispiel vorgestellt hat, im Bereich Energie. Unter anderem eben geht es dabei sehr häufig, dass Spitäler mit Energieversorgung, Solarversorgung hauptsächlich, mit Wasserversorgung, Abwasser, Bearbeitung und vielem Weiteren unterstützt wird. Das sind ja auch Projekte, die unter anderem von der ADA mitfinanziert wurden. Und eine der Sachen, die da immer wieder passiert, ist, dass wir sehen, dass zum Beispiel die gesetzlichen Rahmenbedingungen teilweise sehr schwierig sind. Ja? Es gäbe auch Partner, die wollen gerne eigentlich ein bisschen aufrüsten und Solarüberschuss einspeisen. Ja? Die gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt es aber nicht. Wir sind halt jetzt eher Zivilgesellschaft, die mit Zivilgesellschaft zusammenarbeitet. Und meine Frage geht jetzt an Sie. Wir sagen, wie weit ist es da als ADA, gibt es da eine Möglichkeit für einen bilateralen Dialog, ja, mit der Regierung Uganda, um sozusagen für diese gesetzlichen Rahmenbedingungen ein bisschen zu sorgen, dass man da, wenn wie Sie ja auch gesagt haben, dass Österreich der Vorreiter ist, naja, genau da, denke ich mal, ging es eigentlich um einen Dialog, der meiner Meinung nach von ADA-Seite kommen könnte, viel mehr als von Zivilgesellschaftsseite.
Na, wie gesagt, wir müssen uns natürlich fokussieren. Wir sind in Uganda sehr lang tätig, ich habe das auch in meinen Ausführungen gesagt. Wir sind auch sehr stark im Wasserbereich tätig in Uganda, leider nicht im Energiebereich primär. Wir haben sozusagen in jedem unserer Schwerpunktländer Schwerpunktthemen, bilateral und national. Deshalb haben wir uns jetzt auch primär auf nationaler Ebene, konkret in Uganda, jetzt nicht sozusagen um politische Rahmenbedingungen bemüht im Energiebereich, offen und ehrlich. Aber was wir jetzt haben, ist ein Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency mit Sitz in Uganda auf der Makerere Universität. Die Makerere Universität hostet dieses Zentrum mit großer Unterstützung von Österreich. Und da werden genau diese Themen eben behandelt, nämlich die politischen Rahmenbedingungen auf langfristig, mittel- und langfristig zu verbessern. Und Uganda partizipiert als Teil eben dieses Zentrums. Also es geschieht was in diese Richtung, und vielleicht ist es ein bisschen zu wenig rauskommen. Auch das Zentrum in Westafrika ist eigentlich dazu da, um die politischen Rahmenbedingungen regional zu machen, aber auf nationale Ebene runterzubrechen, nämlich mit den National Vocal Institutions, die Mahama Kapya vorher genannt hat, die eben auf nationaler Ebene diese Sachen alle, also die politischen Rahmenbedingungen verbessern. Für Ostafrika noch nicht, das ist jetzt letztes Jahr ist es inauguriert worden, das Zentrum, hat die Arbeit aufgenommen, und ich sage mal, in den nächsten 3-4 Jahren wird man da auf alle Fälle was sehen in Ostafrika.
Dankeschön. Gibt es noch Fragen? Ansonsten wäre jetzt auch der Moment, am Podium aufeinander zu reagieren, falls Sie irgendwie Fragen haben oder Nachfragen. Aber
sorry. Ian Banerjee, Technical University of Vienna. I had a little conversation with Mr. Roy before he spoke, and we were talking about bottom up or top down? I mean, this is a field of tension that we discuss all around the world in conferences and so on. There are people who are for top down, and there are people who are for bottom up. I would like to have a discussion on maybe between the members on the podium about this, because if I look at the huge challenges that we are confronted with, and we got a glimpse of that today, I can't imagine a solely bottom up approach, because if you want to create on a national level changes, you need institutions that jump into some idea, and that would imply on the policy level a top down approach. But we need the bottom up experimental mode and the energy and the creativity and so on. So I would like to have a discussion on that. How do we approach that?
Dankeschön. Wenn ich Sie richtig verstehe, versuchen Sie eine Diskussion oder möchten positive Argumente für den Top-Down-Aspekt hören. Fühlt sich da am Podium jemand berufen zu argumentieren? Warum ist auch Top-Down wichtig? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Gibt es jemanden, Herr Kahner? Sie?
Ja, nur ganz spontan. Also genau deshalb machen wir auch die regionalen oder unterstützen wir die regionalen Zentren für erneuerbare Energie, genau um das zu erreichen. Nämlich nicht nur, jetzt sage ich mal, wir haben die Zivilgesellschaften, die sehr stark den Bottom-up-Approach machen, und wir machen aber sozusagen auf regionaler Ebene diesen Bottom-down-Approach, der meiner Meinung nach, also es muss von beiden Seiten geschehen, zu gleicher Zeit eigentlich. Also meiner Meinung nach braucht es beides gleichzeitig, und es braucht auch Leute. Was es vielleicht viel mehr braucht, ist Vorkämpfer in den Regionen. Also die braucht es vielleicht viel mehr, und die auch den Connex oder die Verbindungen haben zu den politischen Entscheidungsträgern. Und ich meine, in Westafrika haben wir einen solchen, ich meine, einen super Networker und einen super Lobbyisten für erneuerbare Energie. Diese Leute braucht es auch, ja, und das fehlt vielleicht, und die muss man aber auch motivieren, diese Dinge umzusetzen.
Okay. Yeah, thank you very much for the question. I think sometimes bottom up, top down, they complement each other. In West Africa, for instance, sure, the mandate of the ECOWAS Commission is to ensure what we call policy harmonization among member states. If you wait for 15 countries to get policies and then you harmonize, it becomes a very difficult thing. So what we do, before they even come out with a policy, we come together and we take a top-down approach. We work together and come out with a regional policy framework. And from there, everybody works down to the national level. And then in the end, we get a harmonized policy. Then we don't have to gather 15 policies and start thinking of how do we change this, how do we adapt that in order to get for policy harmonization. So this sometimes the way, like the two complement each other. Although working the top down, we include people at the member state level. So every country is part of this discussion, and what we adopt as a regional policy, every country is part of it. The experts groups in the countries all adapt it. They all accept it. And we adapt it at the highest level of the heads of states. And then it comes back to the country to then translate into their specific national policies, which is, in what we call it, very much aligned to the regional policy. I think this, so the two actually do complement each other very well. Thank you. But not to the level of the Barefoot College. We don't go to that level.
Ja, vielleicht noch ergänzend dazu. Ich meine, wir machen mit dem Programm Soltrain eigentlich auch einen, also er hat begonnen mit einem Bottom-up-Approach, nämlich mit dem Programm, mit dem Ausbildungs- und Trainingsprogramm. Und wir haben sehr rasch gesehen, dass die Erfahrungen aus Soltrain einfach wichtig, oder dass man diese Erfahrungen sehr gut weitertragen kann auf politische Ebene. Und deshalb haben wir uns auch entschlossen, diese Roadmaps mehr oder minder zu machen, um sozusagen die politischen Entscheidungsträger in weiterer Folge zu adressieren. Und es ist ja mittlerweile das größte Solarausbildungsprogramm, Trainingsprogramm im südlichen Afrika.
ich kann da vielleicht noch ergänzend sagen, diese Roadmaps sind mit den nationalen Regierungen entwickelt worden und beinhalten für die verschiedenen Länder unterschiedliche Ziele. Aus dem Grund, weil die Länder unterschiedlich sind. Und in Mosambik zum Beispiel ist auch die Elektrizitätsgesellschaft von Mosambik mit an Bord, weil sie sehen, dass durch die Elektrizitätsknappheit Alternativen notwendig sind, um jetzt, wie in Soltrain geht es ja konkret um Solarthermie, um Alternativen zur Warmwassererwärmung über Strom zu finden. Und sobald man diese wichtigen Player der Länder mit an Bord hat, ist es auch, sieht man auch, wie die Entwicklung dann weitergehen kann. Das heißt, sobald die Elektrizitätsgesellschaften von der Notwendigkeit überzeugt sind, nicht mit Strom Wasser zu erwärmen, sondern auf Solarthermie zu setzen, können diese solarthermischen Ziele umgesetzt werden.
Also ich höre eine Ergänzung von Top-Down und Bottom-Up und die wichtige Rolle von Bottom-Up, Top-Down auch ein bisschen anzustoßen, wenn ich das...
Ich möchte dazu noch was ergänzend sagen, weil ganz entscheidend ist, glaube ich, auch, viele Länder machen Masterpläne, Ausbaupläne für erneuerbare Energie. Und speziell im Wasserkraftbereich sind diese Ausbaupläne oft immens. Ja. Und ich glaube einfach, wenn man mit Energieeffizienz, also mit Solarthermie, einfach da reingeht und sagt, okay, das ist jetzt, das können wir uns tatsächlich ersparen, an Strom ersparen, dann schauen diese Ausbaupläne vielleicht mittel- und langfristig ganz anders aus. Also ich glaube, selbst mit so kleinen sage ich mal, Programmen und Projekten kann man dann schon sehr viel beeinflussen auf lange Frist.
Sie haben schon, ich würde jetzt mal den Herrn da vorne von mir aus gesehen, links.
Rechberger Harald, ich bin als Privatperson da, mich würde einfach interessieren, die Tagung heißt Nachhaltige Energie für alle, kann sein, dass ich mit der Frage den Rahmen sprenge, aber ich überlege mir gerade, gerade Länder des globalen Nordens, so wie Österreich oder EU, Amerika, selbst da ist nachhaltige Energie noch nicht 100% normal oder Normalstandard. Deswegen würde ich mich fragen, also von welchen Dimensionen reden wir da gerade? Ist es jetzt Augenauswischerei, wenn wir jetzt sagen, okay, wir unterstützen die nachhaltige Energie in Afrika, in Asien, wenn wir selbst nicht einmal im Norden das auf die Reihe kriegen, dass man zum Beispiel in Deutschland ist, glaube ich, 50% der Energie nur im atomar. Wenn wir dann über Energie reden, dann reden wir gleichzeitig über einen Atomausstieg, dann reden wir über Wasserkraftwerke, die ökologisch jetzt auch nicht unbedingt Nummer 1 Wahl sind. Also in welchem Ausmaß kann man da reden, wenn man eben nachhaltige Energie für alle fordert, wenn man es im Norden, wenn es selbst im globalen Norden schwer ist, das durchzusetzen?
Ich glaube nur, um den Rahmen irgendwie zu setzen, wir als Südwind veranstalten immer entwicklungspolitische Veranstaltungen. Also unsere Zielrichtung ist klar, die Entwicklungspolitik, aber die Frage natürlich gerade irgendwie im Rahmen der SDGs, klar, gelten nicht nur für Entwicklung, sondern auch für Industrieländer, ist total berechtigt. Ich glaube, der Demmelbauer hat selber vorgesagt, Sie leben auch die Technologie, die Sie eben in Projekten implementieren, leben Sie auch selber. Das ist quasi ein Projekt oder ein Programmvorbild. Aber ich weiß nicht, fühlt sich jemand am Podium in der Lage, da zu ergänzen? Aber
ja, ich kann nur von unserer Organisation reden. Ne? Und die Organisation, also der BBM, hat sich entschlossen, nachdem irgendwann ein Neubau angestanden ist, also traditionell zu bauen oder wirklich in Optionen zu denken. Und ich denke, es ist jeder gefordert. Ne? Ich meine, ich habe mir persönlich vor 2 Jahren habe ich mein Elektroauto zugelegt, weil man dachte, für mein Pendeln, das ich eigentlich tun muss, kaufe ich mir lieber ein Elektroauto und gehe weg von den fossilen Trägern. Ich glaube, wichtig ist, dass man bei sich selbst anfängt und bei der Organisation, wo man tätig ist, dass man authentisch bleibt. Also, dass man sagt, okay, wenn ich schon ein Bürogebäude habe, dann schaue ich, dass ich möglichst wenig Energie verbrauche und neueste Innovationen einbaue. Ich glaube, dass viel zu langsam geht. Und ich glaube auch, dass die Förderungen oft nur ein Pflaster sind, also nicht wirklich grundlegende Veränderungen bringt. Wir können natürlich von der Basis her schauen, also dass wir politisch Druck machen und auf stärkere Veränderungen bauen. Schrecklich ist, ich habe mir vor kurzem einen Bericht angeschaut in Arte, wo gesagt worden ist, also 2035 schaut die Welt so aus, erneuerbare Energie heißt Atomkraft. Also ich denke, dass wir wirklich versuchen müssen, also weg von den fossilen Energieträgern zu kommen, aber nicht den Teufel mit dem Besselbub austreiben. Also die Sache ist, dass wir sagen, okay, die Energiepolitik, und darum sind auch, denke ich, die Herren, die da sitzen und Policymaker sind, gefordert, dass man sagt, also der Weg des Ausstiegs soll schneller gehen, aber in die richtige Richtung. Und ich glaube, es ist jeder von uns gefordert. Das ist wichtig.
Ah, bitte. The Songhai Model Farm in Benin is producing mushrooms, fish, vegetable and biogas in abundance since 20 years. This should be a model for whole Africa.
War das ein konkretes Erfolgsprojektbeispiel? Okay. Wo finden wir da mehr Informationen?
Yeah, sorry, but when talking about development, I think development should not be a one-way, a one-way street. And if we are looking at the problem of climate change, then the problem, you don't have to look at Africa. The problem is in Europe, is in the USA, and is in other big industrial countries. And I think it's problematic to say this is the way how you have to develop. And on the other hand, our way of living, how we use energy and how we consume energy and the extent in which we consume energy is creating a huge problem which we can't solve, and we also can't solve it by the technology. I'm very convinced by that. So I think we should be open also to, like the one before me said, there is an example where there is an agricultural farm that is not using any fossil fuels and is producing a lot of things. I think that should not be a model for Africa, that should be a model for Europe. Thank you.
Vielen Dank. Jetzt habe ich vorher schon gesagt, ja, es ist natürlich die Schwierigkeit, wir befinden uns im entwicklungspolitischen Rahmen hier, der aber weiter sein muss, klar. Also um die Energiefrage, erneuerbare Energie zu diskutieren, ist auf jeden Fall natürlich auch, wie verhalten wir uns hier in Europa, in den USA, das ist unbestritten auf jeden Fall. Danke. Bitte die Dame da hinten.
Es tut mir leid, jetzt noch kurz auf dem herumzureiten, aber ich habe mir die ganze Zeit eigentlich schon gedacht, und das passt zu meinen drei Vorrednern eigentlich. Ich habe mir eigentlich unter dem Titel Nachhaltige Energie für alle schon irgendwie vorgestellt, auch eine Antwort vielleicht nicht, aber Diskussionen zu dem Thema zu bekommen. Ist es überhaupt möglich, nachhaltige Energie für die ganze Welt? Kann die Welt, wie sie im Moment funktioniert, oder wie sie in Zukunft sein wird, wenn die Entwicklungsländer auch mehr Energie verbrauchen, ist es überhaupt möglich, das alles aus nachhaltiger Energie zu bewerkstelligen, wenn man auf Atomenergie verzichtet?
Ich glaube, da wäre die Dame von United Nations Sustainable Energy for All vermutlich diejenige, die eine Antwort hätte. Aber ich schaue mal aufs Podium, vielleicht weiß jemand, gibt es Hochrechnungen, ist es möglich, erneuerbare Energien für alle tatsächlich zu haben?
Yes, sure, for now, I believe renewable energy alone cannot solve our problem. But looking at the trend, I believe there is a future. There will surely come a time that we'll be able to do away with fossil fuel. It's just a matter of time. That could take another 20 years, but it is coming gradually. Why am I saying this? Renewable energy is doing fantastic now. The prices are down, but we still have a problem of storage. If you come to the car industry, we already, electric cars are already a reality. And as time goes, it will increase. I even believe that it's actually the necessity is not there in the developed countries. If not, by now, we would have had electric trains running on battery. That is far easier to do than having an electric car. But sure, it is not done now because Europe or North America doesn't need it for now. That is why it's not there. But with time, with new, railways that people in North America and Europe will build, they will start thinking, why do we have to put all these wires all over the rail line in order to get it to transport people and goods? Why don't we just put the battery on the wagon and let it go? It will happen. And as we move more and more this way, you will just realize that everything will be moving more and more electric. Even there will come a time that it will be easier for us to even cook with electricity than using natural gas. But this is just a way off. But that time will come where we'll really do very little with fossil fuel once we get this storage problem solved. It's just a matter of time. And we have seen it evolve, it's evolving. Sure, I like the statement from the gentleman that the North is not doing much, and the North is introducing new things to Africa. Yes, we all agree. Sure, one way of solving part of the problem is energy efficiency, which is not embraced in particularly in North America. We see it. Energy efficiency is still even far lower than it is in Africa. If you come to some countries in Europe, even energy efficiency is not very well embraced. If you go into some countries in Europe and both North America, coal power generation in particular, which is seen as not the cleanest of fuels, is still being promoted and it's still being promoted and will continue to be promoted. Sure, this is not the best way to go, but I don't believe that Africa should follow that path. That is not the best way. We have all agreed that that is not the best path to follow. Let's not follow it. But we should also try to encourage the others to say, try to get away from it as much as possible, because that future is for all of us, not just for only Africa or Europe or North America or which other continent. It is for the entire world, and we are all part of this world. We are all part of this planet. We are all going to suffer it if it comes. So we should all work to fix it before the time comes. Thank you.
Also unterschiedliche Lösungsansätze auf eine gemeinsame große Herausforderung. Ja. Der Herr da hinten, noch hinterm Walter.
Ich bin privat aktiv. Meine Frage geht dahingehend, wie schaut es eigentlich aus mit den Mitteln? Also derzeit wird immer von Projekten gesprochen. Was wird produziert in südlichen Afrika, zum Beispiel für Solartechnologie? Gibt es da eigene Companies schon oder ist das nur zugekauft aus China, Europa und Amerika?
Das ist sehr unterschiedlich, je nach Ländern. Also in Südafrika gibt es schon eine eigene Industrie, wo auch Kollektoren hergestellt werden, zum Beispiel im Fall von solarthermischen Kollektoren. Und diese Industrien sollen auch in ihrem Aufbau unterstützt werden durch das Projekt Soltrain. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Mosambik, ist praktisch keine eigene Industrie vorhanden. Und dieses Projekt fokussiert auch auf den Know-how-Austausch, das heißt, die Länder untereinander lernen voneinander. Durch die Workshops und durch die Trainings soll das Know-how weitergegeben werden, um dann letztendlich auch in den Ländern den Industrieaufbau zu ermöglichen, um vor Ort zu produzieren, um Arbeitsplätze zu schaffen und in weiterer Folge ja, eine eigene Industrie zu haben.
Ganz kurz zur Photovoltaik. Also es ist frustrierend. Das geht's?
Ich muss das ausschalten.
Okay. Es ist frustrierend, wie wenig das lokal produziert wird. Und das ganz große Problem sehe ich wirklich bei den Batterien. Also die Batterien, die machen ja jedes Mal eine Weltreise. Ne? Und das innerhalb von kurzer Zeit, wenn wir von den Photovoltaikmodulen sprechen, es hat einmal eine Claim-Produktion gegeben in Kenia, die dann aufgegeben worden ist, weil einfach die Produktion in Südostasien einfach viel, viel billiger ist. Also ich kann mit schlechterer Qualität, die teurer ist, keinen Markt befriedigen. Das ist einfach das Problem. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass Batterien produziert werden, lokal, die dann auch als Solarbatterien eingesetzt werden können. Und ich habe ja mit dem Salia lange Zeit darüber gesprochen und wir haben auch Firmen hier in Österreich angesprochen. Also bitte Joint Venture zwischen einem Know-how von Europa und dann einer Batteriefabrik in irgendwo in Westafrika oder auch in Ostafrika. Es ist unmöglich. Es scheint, dass wir, die Technologie beherrschen, in Ostasien produzieren lassen, weil es bei uns auch schon zu teuer ist. Nur haben wir noch ganz spezielle Akkus bei uns gefertigt werden. Also es gibt eine Firma in Deutschland, die eben Industrieakkumulatoren noch herstellt, aber alles andere ist zu teuer. Und wir schicken das Blei rund um die Welt. Und es gibt Firmen in Uganda zum Beispiel von chinesischen Betreibern, die kaufen die alten Bleiakkus auf, schicken die in die leeren Container, die üblicherweise leer sind, nachdem sie einen Ramsch in Afrika abgeladen haben, schicken es dann die Rohstoffe zurück, erzeugen dann neue Batterien davon und schicken dann die wieder retour in Länder, wo es halt wenig Qualitätskontrolle auch gibt. Es gibt immer zwei, drei Qualitätsstufen. Und das Problem ist ja auch, wenn man bei den Photovoltaikmodulen anfängt, dass jeder Produzent immer eine A-, B- und C-Klasse hat. Das ist auch in Österreich so, ist in Deutschland so. Die A-Qualität kann nur wirklich an Kunden verkauft werden. Die B-Qualität und die C-Qualität müsste eigentlich zerstört werden, weil so schickt man es lieber wohin, wo es eh nicht ausgemessen werden kann. Und in vielen Projektländern, wo wir tätig sind, haben wir gesehen, es gibt Module, die haben nicht einmal einen Sticker hinten, die nicht einmal sagen, also wie viel Watt dieses Modul hat, man kann es schätzen, aber man weiß nicht, also von wo dieser Ramsch herkommt und wie er dort überhaupt hingekommen ist. Leider, muss ich sagen. Also ich würde mir wünschen, dass die Industrie für mehr Kooperationen eingeht, lokal produziert. Es ist leider nicht so. Also wenn Projektpartner bei uns gute Qualität kaufen wollen, dann sagen sie immer, aber Norbert, nicht direkt aus China bestellen. Schickt uns bitte die geprüfte Qualität, die durch ein Zertifikat der EU wirklich bestätigt ist, und das packt sie in den Container rein und schickt es uns runter, weil dann wissen wir, dass das auch funktioniert. Und ich glaube, da ist auch die Policymaker sind da gefordert. Uganda hat schon ein sehr genaues Institut, das ist UMBS, Uganda National Bureau of Standards, wo jedes Modul, was reinkommt, einmal auch vermessen wird und wo diese Chargen, aus den Chargen 3-4 Module entnommen werden. Aber es ist leider noch im Südsudan überhaupt nicht so. Also ich habe in Südsudan Projekte gesehen, die sind verkauft worden aus Kenia, sind in den Südsudan geliefert worden, waren schweineteuer und haben nie funktioniert. Und die haben dann diesen ganzen Ramsch dort. Es ist so, leider.
Fast schon die Motivation für eine Wirtschaftspartnerschaft. Da vorne war noch eine Frage.
Walter Bauer vom Südwind. Also wenn ich an Energie und Afrika denke, dann denke ich an Kohle aus Mosambik, an Erdöl aus Angola oder Gabun oder Nigeria oder an Uran aus Niger. Ich war selbst im Energieministerium in Mosambik. Dort hat Photovoltaik niemand interessiert. Das ist ein Thema der Entwicklungshilfe für irgendwelche Dörfer, die nie ans Netz geschlossen werden, die nie Strom zahlen werden. Das große Wasserkraftwerk, das in Mosambik gebaut wird, wird nur für den Export nach Südafrika produziert. Die Kohle, die in Mosambik, eines der größten Kohlevorkommen der Welt, ist nur für den Export nach Europa geplant. Das Erdöl, das in Nigeria ausgebeutet wird, kommt den Menschen vor Ort nicht zugute. Die Energie für alle gibt es in Afrika, aber für alle im Westen, im Norden. Das profitieren die Konzerne und die reichste Frau Afrikas ist die Tochter des angolanischen Präsidenten. Die kauft sich inzwischen die portugiesischen Telefonkompanie, also es ist reicher als die meisten Portugiesinnen. Dieses Geld erreicht niemand und Afrika wird noch weiter geplündert und wir beschäftigen uns mit aus Energiesicht vollkommen unrelevanten Themen, solange wir diese Verteilung, diesen Raubbau nicht stoppen.
Danke für die Anregung. Will jemand, kann jemand, möchte jemand vom Podium reagieren, replizieren?
Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, weil jetzt immer wieder geredet worden ist, vor allem auch Richtung Atomenergie waren Kommentare und auch jetzt sozusagen die Kohle, der Kohleabbau. Ja, die Kohle ist ein Riesenthema, aber die Kohle ist ein Riesenthema nicht wegen der Energieversorgung, meine Herren und Damen, sondern wegen der Stahlproduktion in Afrika. Also es geht um den Wirtschaftswachstum, es geht um die Stahlproduktion für die Industrieankurbelung, ja, das ist das Entscheidende. Ja. Und wenn wir natürlich eine lokale Produktion haben für Photovoltaik, dann wird das zwangsläufig dazu führen, dass einfach mehr CO2 im südlichen Afrika einfach produziert wird. Ja. Also wir stehen vor riesen Herausforderungen und wir können es den Ländern des Südens nicht verbieten, sich zu industrialisieren. Ja. Das heißt, da liegt, das muss man offen aussprechen, da liegt die große Herausforderung. Wie schaffen wir es, eine CO2, mehr oder minder CO2-neutrale Industrie in die Wege zu leiten? Natürlich auch bei uns, ja, weil bei uns ist genauso die Industrie nicht CO2-neutral. Aber wie schafft man es? Wie schafft man es technologisch? Wie schafft man es in den Köpfen der Menschen? Ja? Wie schafft man es, hier eine solide Industrie in Gang zu setzen, die CO2-neutral wirtschaften kann? Das gibt es momentan noch nicht, weil jede Stahlproduktion braucht einfach Kohle. Es geht nicht anders.
Gut, vielen Dank. Ich sehe noch eine Hand und dann würde ich schließen.
Vielen Dank. Ich komme zu solchen Energiefragen über Afrika mit mulmigem Gefühl. Es wird immer von Afrika geredet, es gibt so viele Konferenzen, fast jeden Tag gibt es eine Konferenz über Afrika aus der Energiearmut, Afrika auf dies, Afrika auf das. Wenn man aber die Finanzierung ausschaut, wenn man die Bedingungen sieht in Afrika, wie das Geld, das gegeben wird, um Energie zu erzeugen, merkt man eigentlich, das ist die gleiche Politik, die weitergeführt wird, in großen Teil. Die großen Gelder, um irgendwelche großen Anlagen zu bauen, 60 Megawatt, die Anlagen, die Anforderungen werden so gestellt, dass die kleinen Firmen ausgeschaltet sind. Somit sitzen die Afrikaner wieder da, schauen zu, wie man über sie redet, wie man kommt und baut große Kraftwerke, 60 Megawatt, und die sehen plötzlich, steht irgendwelche Megawatt, riesige Anlage irgendwo, gebaut von Franzosen, von Deutschen, von Amerikanern, und man sagt, ja, Energie für Afrika, die haben keinen Job, die wissen nicht, wie gebaut wurde, die haben nichts davon zu reden, und man redet dann hier über Afrika. Ich finde eigentlich, es gibt zu viel Lüge in dieser Geschichte.
Das war jetzt ein bisschen so ein Rundumschlag, eine Systemkritik, eine Entwicklungszusammenarbeit. Ich würde die jetzt gerne einfach so stehen lassen, weil die auch ihren Raum braucht und hier ihn auch gefunden hat. Danke allen am Podium. Danke Ihnen fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren und habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, auch im Namen der Stadt Wien zum Buffet einzuladen.